Bevor es mit der neuen Folge losgeht, in den letzten Wochen, Tagen, Monaten ist es immer wieder aufgestoßen und aufgefallen, dass gerade im Social-Media-Bereich über irgendwelche Foren, in denen man sich der Anonymität preisen kann und sonst was dergleichen, dass einfach nur noch übereinander hergefallen wird. Das betrifft nicht nur Christian, das betrifft andere Kollegen, die auch im Social-Media-Bereich total aktiv sind. Und ich finde es einfach nur abartig. Was ist daraus geworden, dass wir irgendwie alle das Gleiche wollen? Dass nicht nur Notsand, sondern auch die Rettungssanitäter, Assistenten, Notärzte, Pfleger in den Kliniken, wir alle nur das Gleiche wollen. Wir alle eigentlich ein friedliches Miteinander leben wollen. Stattdessen wird von hypertrophen Menschen gesprochen. Es wird von Verunglimpflichung organisatorisch gesprochen. Des Weiteren fallen Sätze wie, man wäre für eine Organisation nicht tragbar. Es wird empfohlen, Mitarbeiter zu entlassen. Und dies geschieht aus einer völligen Anonymität heraus. Und das ist feige, das ist hinterhältig und das ist, verzeiht mir, scheiße. Lasst uns offen miteinander reden. Wir wollen den anderen gar nichts Böses tun, sondern wir wollen Berufsbilder voranbringen. Wir wollen zeigen, dass wir da sind. Wir wollen vor allem auch zeigen, zu was gerade jetzt der Notfallsanitäter in der Lage sein müsste. Und das klappt nicht, wenn wir weiter so übereinander herziehen. Redet doch offen. Zeigt euer Gesicht, redet von Auge zu Auge. Und ich denke mal, die Kollegen, die das gerade alles betrifft, hätten total Freude daran, offen ins Gespräch zu kommen. Das von mir. Jetzt viel Spaß mit unserer neuen Folge Retterview. Bis gleich. Es ist Sommer, es ist warm, die Sonne scheint, wir sind glücklich und vor allem, wir sind im neuen Studio.
Ja, es klebt alles, die Klamotten. Ich möchte ja gar nicht so viel Negatives über den Sommer sagen, weil eigentlich mag ich ihn, aber für Rettungsdienstler ist es immer so ein... Alles klebt so nach dem Dienst, du freust dich auf die Dusche und ja, worauf ich mich aber genauso wie du ja wahrscheinlich freut, dass wir hier auf unserer Baustelle sitzen. Du hast es gerade schon gesagt, im neuen Studio. Deswegen halt das hier noch so ein bisschen. Wir werden also noch ein bisschen an der Akustik arbeiten müssen. Aber wir dachten uns, komm, wenn, dann müssen wir es schon mal durchziehen. Wir sind im neuen Retterview-Studio.
Und das ist irre beeindruckend. Vor allem, was wir mit unseren zwei linken Handwerkerhänden hier innerhalb von kürzester Zeit geschafft haben. Und es sieht so genial aus. Und Bilder, Videos werden definitiv folgen. Ihr dürft gespannt sein. Und das ist der erste Schritt Richtung neuer Zukunft.
Oh ja.
Und in der heutigen Folge soll es wirklich sommerspezifisch um typische Notfälle im Sommer gehen. Es geht um Sachen wie eine Hitzeerschöpfung, den Hitzschlag, Sonnenstich, Risikogruppen dazu, wie man es als Laie sogar schon sehr gut erkennen kann, was man tun kann und natürlich aber auch was rettungsdienstrelevant ist. Also bleibt dran, bis gleich.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
So, da sind wir wieder. Es ist immer noch phänomenal, jetzt hier in dieser Baustelle noch zu sitzen. Aber einfach, ich gucke Christian an und sehe quasi eine wunderschöne Backsteinoptik.
Hallo, das ist echter Backstein. Das darfst du doch nicht verraten, dass wir das hier nur rangeklebt haben. Aber es ist
da,
schön, ja.
Da blüht ein bisschen mein Harry Potter-Herz auf. Ich würde auch sagen, wir machen da noch so einen neuen Dreiviertel hin.
Auf jeden Fall. Oder hier die Winkelgasse, den Zugang einfach dazu, dass wir auch noch, dass wir mal mit einem Schirm ranhalten.
Oh ja.
Hagrid-like und dann, ja. Oh das Gott, ja, wir sind schon Nerds, oder? Das ist immer schön. Schön, dass wir wieder mit dabei sein können, euch den Sonntag und die nächste Woche quasi wieder versüßen können mit allem Möglichen. Wir reden, wie Mike ja schon gesagt hat, über Hitzeunfälle. Da gab es schon mal eine Folge darüber, ich weiß, aber die haben recht erste Hilfe lastig, glaube ich, damals gelassen noch. Und ich freue mich, dass wir heute auch ein bisschen in den Rettungsdienst reingehen. Wir erleben es gerade hier in der Stadtrettung zumindest. Mike ist da wohl ein bisschen unbescholten, ne, auf dem Land. Sehr doll, dass der Rettungsdienst wieder sehr ausgelastet ist. Gerade in Ballungsgebieten, wo auch wenig Wind ist. Gut, an der Ostsee hier, naja, egal, sind natürlich die Rettungsdienste wieder sehr gefordert, was Hitzeerschöpfung und vieles andere angeht, Elektrolythaushalt.
Total, aber bevor jetzt wieder das Klischee hier erfüllt wird, ich mache nicht so viel auf dem Land. Nein, natürlich haben wir auch schon diverse hitzebedingte Notfälle jetzt behandelt. Das kann mitunter wirklich gefährlich werden. Gerade in besonderen Altersgruppen, in zu schützenden Altersgruppen, wird manchmal auf gewisse Dinge nicht geachtet. Worauf man achten sollte, das erzählen wir euch. Beginnen wollen wir jedoch, ich habe es ein bisschen vermisst, mit Mails von euch.
Oh ja, ihr habt über unser Kontaktformular wieder so viel geschrieben, dass wir mal geguckt haben, ach du Schande, wir haben schon einiges sehr persönlich beantwortet. Aber es kommen auch immer wieder Mails vor, wo wir sagen, die müssen wir einfach mit reinnehmen. Natürlich anonymisiert, damit ihr nicht irgendwie noch Ärger bekommt oder so. Weil da sind auch einige Sachen dabei, die doch ganz schön spannend und auch sehr vorwerfend gegenüber anderen sind. Aber das wollen wir trotzdem mit reinnehmen, weil es euch wahrscheinlich mit interessieren sollte.
Beginnen werden wir aber ein bisschen harmlos und jetzt kommen wir wieder auf ein Thema, was mich immer wieder triggern wird. Die Sabrina hat uns geschrieben und einfach mal nachgefragt, Mensch, wenn ihr Leute von zu Hause holen müsst, behandeln müsst und die Versichertenkarte einlässt, habt ihr denn eigentlich Zugriff auf Arztbriefe und Medikamentenpläne, sofern diese hochgeladen worden sind? Ja, zum einen, ich bin ja schon mal froh, dass das funktioniert, dass man eben gewisse Dokumente hochladen kann auf seine Chipkarte. Und jetzt kommen wir wieder in unseren Bereich. Nö. Das geht nicht.
Ist einfach so. Ich würde gerne mal mit meiner Hausärztin reden, wie ich das hochladen kann. Gutes Thema, danke Sabrina. Sie schreibt nämlich auch, sie fragt sich, ob es Sinn macht, überhaupt dahin hochzuladen. Ne? Und dementsprechend ist die Frage, ja, warum kann es der Rettungsdienst nicht? Wir sind ja in der Digitalisierungsstruktur eigentlich dabei. Wir haben Tablets mittlerweile auf vielen Rettungsdiensten. Wir können ja auch mit unseren Handys auf einiges zugreifen. Es gibt ja auch schon alleine diese Codes auf den Medikamentenplänen, diese QR-Codes oder Supercodes nennt man es, glaube ich, sogar. Die können ausgelesen werden in manchen Kliniken. Wir haben auch eine Klinik, die liest die aus auf jeden Fall und benutzt die gleich und pflegt die ein. Das können wir alles nicht. Also und zumindest wir in Rostock nicht, aber viele andere leider auch nicht.
Und wenn ich drüber nachdenke, dass immer noch als Hauptargument unsere geliebte DSGVO vorangeschoben wird, die einfach die Ausrede für alles mittlerweile ist, macht mich das immer noch leider so ein bisschen wütend. Und naja, und wenn man drüber nachdenkt, es würde uns so helfen. Es wäre so einfach. Und mal einen ganz kurzen Sprung in den Süden, aber nicht in den Süden Deutschlands, sondern ein Nachbarland weiter in Österreich, kann bereits die Leitstelle, das heißt da, wo die 112 aufläuft, kann bereits schon über die Karte, wenn die angewählt wird, eingesehen werden, was hat der Mensch für Vorgeschichten, was nimmt da Medikamenten. Es kann so einfach sein.
Die sogenannte E-Card, die ja in Österreich genutzt wird, die ist wirklich für alles da, um dich zu identifizieren und wirklich alles über dich zu erfahren mit einem PIN meistens, ne,
oder einem Code,
den man eingeben muss. Also nicht jeder kann von allem was sehen, das wäre natürlich auch wieder ein bisschen komisch, aber ich habe manchmal das Gefühl, Datenschutz ist wirklich einfach nur eine Ausrede für, wir haben keinen Bock. Oder es ist uns zu kompliziert, das jetzt hier einfach auszuklabüstern. Wir haben andere Probleme, das sehe ich so. Ich frage mich, wie es in anderen Ländern auch noch ist. Ich weiß, uns hört zum Beispiel ein Kollege aus der Schweiz immer noch zu. Wir haben auch welche aus Luxemburg, die uns zuhören. Erzählt uns doch mal kurz, wie ist es denn da bei euch? Belgien hören uns auch welche zu, in dem skandinavischen Raum, da haben wir auch Hörer. Wie ist es in Amerika zum Beispiel?
Ne?
Greift man da? Da hat man ja auch zum Beispiel auf dem Polizeiauto so ein Laptop, wo man auf vieles zugreifen kann. Da ist es mit dem Datenschutz auch nicht ganz so
wie ganz in
Europa oder dort. Deutschland, ja, da kann ich mir auch vorstellen, dass man da auf gewisse Sachen zugreifen kann. Und was ich mich auch immer frage, ist, in vielen Leitstellen, auch in Deutschland, wird leider auch keine, so eine Art Akte geführt, dass wenn ein Anrufer zum Beispiel 7-mal am Tag anruft und 7-mal ein RTW bekommt, dass man dann als Disponent vielleicht auch mal reagieren kann und sagen kann, Mensch, ist es das Gleiche wie vorhin? Oder ne, dass man auch die Crew vorbereitet. Auch das wird oft nicht gemacht und vorgeschoben wird der Datenschutz.
Also liebe Sabrina, in meinen Augen macht es total Sinn. Entschuldigung, es ergibt total Sinn, so in einer Deutschlehrerin. Und es ist auch total gut und zielführend. Und wenn wir jetzt irgendwann mal in den nächsten Jahren, ich hoffe es sind nur Jahre, schaffen, dass auch wir im Rettungsdienst diese Dinge auslesen können, ist jedem geholfen. Bis dahin wäre es total toll, wenn die Leute einfach wirklich die Pläne leider immer noch in physischer Form, also in Form von Zetteln, da haben. Oder eben über Notfallpass auf dem Mobiltelefon, was ja mittlerweile auch schon häufig genutzt wird und was Christian und ich sehr, sehr gerne nutzen.
Auf jeden Fall. Ich gucke oft auf das Handy auch der Patienten zum Beispiel mit drauf. Wird auch in der Ausbildung mittlerweile ja auch geschult, darauf zu gucken. Auch die Dose, die Notfalldose im Kühlschrank ist auch immer ganz schön. Oder aber SOS-ID-Band könnte man auch nehmen, also gibt es so ein QR-Code-Band, wäre auch zum Beispiel eine Möglichkeit. Ne? Aber es ist halt schade, dass es so viele Möglichkeiten gibt und man nicht einfach sagt, das ist der Standard.
Richtig.
Ne? Ich kann mich vor 2 Jahren erinnern, da hat uns jemand aus der Krankenkasse geschrieben, die sich mit diesem Thema ganz stark beschäftigt und das auch initiieren wollte oder mit dabei war und die uns eigentlich versprochen hat, dass wir dann so im nächsten Jahr, also quasi 2023, dann das bekommen sollen. Wir warten ja bis heute drauf. Also liebe Sabrina, mach's trotzdem schon mal vorbereitend. Nichtsdestotrotz müssen wir wahrscheinlich im Rettungsdienst noch ein bisschen warten.
Bei einer spannenden Stimme habe ich mal gehört, da hat ein Patient dann salopp so gesagt, naja, was geht es den Zahnarzt an, was ich für urologische Probleme habe? Ja, aber es ist ja auch möglich.
Sorry, oder für...
ja. Es war O-Ton, das habe ich mir nicht ausgedacht. Und ich verstehe den Punkt sogar ein Stück weit. Aber es ist ja auch möglich in Form unseres Digitalisierungsfortschrittes, so nenne ich es jetzt mal, gewisse Dokumente für bestimmte Fachbereiche auch sperren zu lassen. Und fertig. Ja, aber ich verstehe grundsätzlich erstmal dieses Argument.
Wir könnten hier schon wieder eine ganze Folge filmen. Wir gehen einfach mal zur nächsten Frage. Also vielen Dank, liebe Sabrina. Wir gehen mal zu Selina. Selina fragt, ob es denn schlimm ist, wenn man in ein Infusionssystem Luft drinne lässt und wie bekommt man die Luft dann wieder raus? Gut, wie sie jetzt rauskommt, das müsste ich selbst tatsächlich mal nachgucken. Da bin ich anatomisch nicht so, oder Mike recherchiert das mal. Aber ja, Luft in einem Infusionssystem kann gefährlich werden. Luft in einem venösen oder arteriellen System kann sogar tödlich sein irgendwann. Auch hier macht die Dosis wieder das Gift. Also wenn mal so ein kleines Bläschen in so einem Infusionssystem drin ist, dann nicht gleich in Panik verfallen. Allerdings sollte man natürlich trotzdem auf eine Luftleere achten. Das heißt, wenn ihr Spritzen aufzieht, diese bitte entlüften, genauso wie Infusionssysteme. Wenn es dann aber zu so einer Gasembolie kommt, man redet dann hier allgemein von Gasembolie, weil Luft oder beziehungsweise sowas kann eben auch durch andere Sachen entstehen, außer eben Sauerstoff und was noch alles mit drin ist. Das sorgt nämlich genauso wie eine normale Thrombose dafür, dass eben jetzt die Gefäßwände hierbei ja verstopft werden. Und das Ganze wandert dann eben weiter durchs Herz, kann dann eben zu Lungenembolien führen, kann dazu führen, dass man auch nachher einen Schlaganfall zum Beispiel bekommt, wenn das Ganze dann doch noch weiter wandert. Ne? Die Symptome sind dann meistens auch, dass die Leute dann eine Dyspnoe bekommen, dass sie dann plötzlich anfangen zu husten, vielleicht sogar panisch werden in der Richtung, gerade wenn man so in die Luftembolie des Herzens denkt, kommt es auf jeden Fall zu massiver Luftnot. Genauso wie, dass die Leute müde werden und man hört auch dieses sogenannte Mühlradgeräusch. Ne? Wenn man mal so auskultatorisch am Herzen langkommt und wirklich gut ist im Auskultieren, darüber reden wir auch nochmal demnächst, Auskultieren am Herzen, das wird wirklich spannend, dann hat man eben dieses Mühlradgeräusch eben mit so als Spätzeichen. Das muss man aber wirklich dann schon, glaube ich, schon klinisch auf jeden Fall hören. Einfach an die Herzspitze rangehen, das soll so maschinenartig sein, so klappenartig, als wenn eine Maschine im Herzen arbeitet. Kommt aber immer auf die Luftmenge an, auch ob man das überhaupt hört. Wie gesagt, das muss man, glaube ich, mal gehört haben, bevor man sowas überhaupt diagnostizieren kann. Wie kommt es rein? Einerseits durch Spritzen oder durch anderes? Man sagt immer so, ab 20 Milliliter wird es gefährlich, ab 100 Milliliter ist es letal. Also da ist wirklich dann, da bringst du jemanden um.
Es kann leider vorkommen, es kommt netterweise nicht vor, weil gerade durch das Vier-Augen-Prinzip Infusionssysteme sind einfach wirklich da immer ein gefährlicher Grad. Ich kenne es einfach so, ich übergebe es, sage immer selbst, ist entlüftet und bekomme aber ganz oft nochmal als Rückfrage, ist entlüftet? Ja. Mhm. Das ist wirklich, sich beide Seiten sicher sein können, ja, es ist entlüftet. Und man kann dann auch mal so ein bisschen auf den Schlauch raufdrücken, ob vorne so ein Tropfen rauskommt. Und dann kann man sich da sicher sein. In so ein Infusionssystem passen gar nicht so viel Volumen, ich glaube 12, 13 Milliliter roundabout. Mhm. Aber nichtsdestotrotz können auch die schon gefährlich werden. Und ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen nebenbei recherchiert, wie es rauskommt. Das ist gar nicht so leicht. Sollte man das feststellen, dass da jetzt wirklich viel Luft reingekommen ist, muss der Patient einfach gelagert werden, und zwar flach gelagert werden. Und da diese Luftblase irgendwann ja zwangsweise zum Herzen, also besser gesagt zum rechten Vorhof wandert, kann es helfen, wenn man über einen zentralen Venenkatheter es irgendwie schafft, diese Luftblase abzusaugen. Mhm. Das wäre eventuell möglich. Aber dann sind die Therapieoptionen irgendwann ausgeschöpft.
Richtig. Kann übrigens nicht nur, wie gesagt, durch Spritzen, Infusion passieren. Das passiert auch, wenn man zum Beispiel eine Operation hatte oder einen Pneumothorax eben auch gehabt hatte, Endoskopien. Ne? Aber es kommt immer mal wieder vor, dass nach einer OP plötzlich ein Schlaganfall entstanden ist.
Ne? Genau.
Weil das ein großer Eingriff war, wo überall in die Gefäße eben Luft irgendwie eindringen kann. Das ist halt immer eine der Komplikationen, die bei OPs zum Beispiel mit in den Aufklärungsbögen drin steht. Also wie gesagt, Luft im System sollte vermieden werden, kann gefährlich sein, ab einer gewissen Luftmenge, aber nicht gleich in Panik verfallen, wenn mal ein ganz kleines Bläschen irgendwie in der Spritze / im System ist.
Noch eine Mail, die wahrscheinlich wieder das Schulsanitäter-Gate mal ganz kurz aufmacht, aber die ich wirklich spannend finde und die wir, glaube ich, dringend auch mal klären müssen. Eine Schulsanitäterin schreibt uns, dass Sommersporttag war, irre warm und da eben drei Mädels kollabiert sind. Kann ich mir total vorstellen. Zu wenig Flüssigkeit zufuhr. Und es wurde sich dann entschieden, den Rettungsdienst zu rufen. Jedoch ohne Lehrkräften Bescheid zu sagen. Beziehungsweise, dass es denn wohl irgendwie so weit gegangen ist, dass eben Lehrkräfte Vorwürfe gemacht haben, beziehungsweise darüber diskutiert haben, wieso, weshalb, warum. Und ja, jetzt wurde natürlich nach unserer Meinung gefragt. Es wurde da quasi in die Richtung, ja, es ist eine Behinderung seitens der Lehrkräfte oder ob es eben eine Behinderung ist. und einen Ratschlag geben können. Puh.
Ja.
Ich finde das Thema schwierig. Ich glaube, ganz zu Beginn müssen wir jetzt einfach mal sagen, ja, ein Schulsanitäter ist gut ausgebildet. Hoffentlich, genau. Ja.
Doch, nein, also keine. Sie beschäftigen sich mit dem Thema Erste Hilfe wirklich mehr als eine Lehrkraft, ein Lehrkörper. Das muss man wirklich sagen. Dahingehend sind sie auf jeden Fall Firma, was alles angeht.
Entschuldigung,
auf jeden Fall. Das meine ich jetzt nicht böse. Wir hatten das schon ein, zweimal besprochen, aber ich weiß ja, ihr hört ja auch nicht alle Folgen, deswegen immer mal wieder ran. Also, verantwortlich für alles, was in der Schule passiert, ist der Lehrkörper. Sind die Lehrer, beziehungsweise eigentlich der Hauptverantwortliche, die Direktion, Direktor, Direktorin. Genau. Die entscheiden, was ist. Die haben die Aufsichtspflicht über alle Schülerinnen und Schüler. Dementsprechend sind sie in alles mit zu involvieren, auch über das Rufen des Rettungsdienstes. Und gerade in der logistischen Sache auch in der Schule muss da die Schule hinzugezogen werden. Da könnt ihr als Schulsanitäter nicht einfach einen Rettungsdienst rufen, außer es sind wirklich Notfälle, wo ihr sagt, hey, also wenn jetzt hier nicht gleich ein Rettungswagen kommt, dann ist für die Person Zappenduster, dann ist vorbei. Ne? Da kann ich das verstehen. Es ist niemals strafrechtlich verfolgbar für euch. Keine Sorge. Nichtsdestotrotz, bitte bindet Lehrerinnen und Lehrer ein, weil die haben die Aufsichtspflicht. Die müssen auch wissen, wo es hingeht. Eventuell muss auch eine Begleitperson mit. Da könnt ihr nicht einfach an den Rettungsdienst übergeben und ist der Schüler weg und dann kommen die Eltern nach und fragen sich, wo ist das Kind.
Ja. Ne?
Also bitte, ihr seid die Adjutanten, die Helferlein in der Ersten Hilfe für die Lehrer als Schulsanitäter. Auch wenn ihr besser ausgebildet seid, haben die immer noch den Hut auf. Ne? Also nehmt sie mit, sagt, ich sehe das jetzt so, ich sehe hier einen Hitzschlag, der muss unbedingt auf jeden Fall in der Klinik einmal untersucht werden. Würde also vorschlagen, hier jetzt die Eltern anzurufen und den Rettungsdienst zu rufen, wenn sie, wie sehen Sie das? Also das ist jetzt meine Meinung. So würde ich ein Gespräch immer beginnen. Ich glaube, da kommt man ganz gut klar.
Richtig, und dem kann ich nichts hinzufügen. Das ist einfach die Kommunikation. Ne? Klar, man hat vor gewissen Lehrern vielleicht auch ein bisschen mehr Respekt als bei anderen, wie auch immer. Nichtsdestotrotz ist, genau wie Christian sagt, diese Art der Kommunikation. Und Lehrer haben den Hut auf. Und das ist vor allem gerade, wie jetzt hier in diesem Beispiel, Sechstklässlerin. Dann gehe ich also von einem Alter irgendwie von 12, 13 Jahren aus, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und da müssen, wenn das jetzt nicht anders abgesprochen ist mit Eltern, eben vor allem mit den Eltern beziehungsweise den Erziehungsberechtigten, dann muss da ein Lehrkörper mit. Der muss da einfach mitfahren, weil die sind minderjährig. Und es geht vor allem auch darum, dass ja gegebenenfalls auch Maßnahmen ergriffen werden müssen, die ja in Richtung Körperverletzung gehen könnten. Beispielsweise die Anlage eines venösen Zugangs. Und das kann nur mit Einwilligung der Eltern geschehen. Deswegen redet mit den Lehrern. Das ist gar kein Problem. Wenn ihr der Meinung seid, da muss jetzt ein Rettungswagen kommen und da müssen die Eltern informiert werden. Ich habe, glaube ich, noch keine Beispiele großartig gehört, in dem die Lehrer gesagt haben, nö.
Das ja, selten, ne?
Ja.
Wie gesagt, manche sind da vielleicht auch versierter und sagen so, hey, ich habe das schon öfter erlebt, rufen wir jetzt die Eltern. Vieles gerade so lässt sich auch in der Schule ganz gut anbehandeln und dann von den Eltern abholen.
Ja.
Wir reden hier nicht von wieder in den Unterricht schicken. Es geht wirklich darum, dann muss da immer ein Rettungswagen ran oder reichen vielleicht auch die Eltern, die entweder zum Hausarzt waren, das Kind mit nach Hause nehmen oder eben in die Klinik fahren.
Ja, apropos Rettungswagen.
Ja, wir hören Sie, also hier in unserem Studio müssen wir auch immer ein bisschen noch lüften, weil es ist einfach Sommer hier.
Es ist einfach Sommer.
Ja, und auch so kühl und feucht. Und auch kühl und feucht. Nein, es ist feucht einfach nur. Die Luft ist feucht.
Ja. Oh Gott, oh Gott.
Ja,
herrlich. Ja, ihr merkt, der Spaß ist uns nicht verloren gegangen.
Nee, auf jeden
Fall. Lieben, vielen Dank für diese ganzen Mails. Und wir versuchen weiterhin zu antworten. Chris macht jetzt den Abschluss mit einer letzten Mail, die bei uns eingegangen ist. Aber ich möchte trotzdem sagen, schreibt uns gerne weiter, schreibt uns viel weiter. Ich habe jetzt immer mal versucht, einige Dinge wirklich persönlich zu beantworten, weil das Ausmaß einfach zu groß wäre hier für eine Folge. Aber schreibt uns, stellt Fragen, teilt uns eure Stories mit. Wir freuen uns über jede Mail.
Ja, in der Mail möchte ich mal, dass ihr vielleicht auch mal antwortet, einfach auf retterview.de auf der Webseite. Da haben wir zu dieser Folge immer eine separate Seite, könnt ihr reingucken und einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Ein Kollege aus dem Rettungsdienst hat uns nämlich geschrieben, ich verfolge euch immer schon beim Autofahren, bei langen Touren, HTW, RTW und so weiter. Ich habe da eine Frage als NFS bezüglich der sogenannten Standardarbeitsanweisung der SAA BPR. Arbeitet er ja auf dem Gebiet und auf einem Rettungswagen. in dem nicht alle Medikamente vorgehalten werden, die zum Beispiel in den SAAs vorgegeben sind bzw. angegeben sind. Und er fragt sich eben, ob das eine Blockade der ärztlichen Leitung ist. Ist das überhaupt tragbar? Blockiert man damit nicht die Tätigkeit eines Notfallsanitäters? Wie sieht das rechtlich aus? Eine spannende Frage. Also Rechtsauskünfte können wir natürlich nicht geben. Da gucken wir mal, ob der liebe Andreas Drobeck als Experte ja für das Notfallsanitätergesetz da vielleicht nochmal ein Statement raushauen kann.
Nach wirklich vielen Gesprächen mit ärztlichen Leitungen habe ich mittlerweile so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass das gar keine bewusste Blockade ist. Also die, mit denen ich sprechen durfte, die wollen uns nicht aktiv blockieren. Aber ich glaube, es geht einfach eher darum, dass vieles neu ist, nach wie vor neu, auch wenn wir schon über 10 Jahre Notfallsanitätergesetz sprechen und gefühlt wir immer noch so ein bisschen in der Findungsphase sind. Ja. Und also so kommt es rüber, auch wenn ich mich da nicht mehr sehe, du dich glaube ich auch nicht und viele andere Kollegen auch nicht, aber es kommt so rüber und nach diesen Gesprächen, die wirklich gut und konstruktiv waren, die auf Augenhöhe waren und das ist genau das, worauf es mir immer ankommt, sehe ich jetzt nicht einen ärztlichen Leiter eine Alleinschuld so einer ganzen Sache. Da gehört viel mehr dazu. Und schlussendlich kann ich es sogar ein Stück weit nachvollziehen, dass bei gewissen Präparaten Vorsicht geboten ist. Und beziehungsweise auch einfach Dinge, die man nie wirklich genutzt hat. Und da auch im Notsangesetz im 2a definitiv so festgeschrieben, die gar nicht beherrscht werden können. Mhm. Auch wenn es natürlich die Prüfung darlegt, dass man das ja irgendwie alles gelernt hat, verstehe ich die Vorsicht, die so ein bisschen eingetreten ist. Und bin nach wie vor der Meinung, dass einfach das, was SAA, BPR vorgeben, dass es auch auf dem RTW sein sollte, ganz ohne Frage. Aber der nächste Step ist es schlicht und ergreifend, und ich wiederhole mich, glaube ich, in jeder Folge damit, es muss trainiert werden, es muss geübt werden, es muss gelehrt werden und so weiter und so fort. Und erst dann kommen wir auf ein Level, dass wir das alles anwenden
können. Mir juckt es in den Finger. Du.
Also, die juckt es in den Finger,
mir tut das gerade richtig weh, was du sagst. Also so ein bisschen, aber einfach, weil ich glaube ich zurzeit auch ein bisschen auf Krawall gebürstet bin im Rettungsdienst, weil ich teilweise sowas auch miterleben muss. Das muss ich ganz einfach auch offen aussprechen. Das ist diese Vorsicht, die kann man verstehen, aber ganz ehrlich, wir arbeiten mit Fachkräften.
Ja.
Sei es ein Rettungsassistent, sei es ein Notfallsanitäter oder ein Rettungssanitäter. Das sind keine kleinen Kinder mehr. Wenn die ein Medikament nicht geben dürfen oder es nicht beherrschen, gehe ich davon aus und ich gehe wirklich davon aus, dass diese Kollegen da sehr besonnen agieren und sagen, ich fasse das nicht an. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht in den letzten Jahren, dass da keiner ein Medikament anfasst, der einfach das nicht kennt, außer Sterofundin oder also irgendwelche Infusionslösungen. Warum also die Leute, die gut und ausgebildet sind und das Ganze beherrschen, insgesamt blockieren, nur weil vielleicht andere nicht so weit sind oder nicht die Kompetenz haben, aber noch auf einem RTW fahren. Sprich jetzt die Rettungsassistenten zum Beispiel. Die dürfen ja fahren, das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und in der Notkompetenz dürften sie auch Medikamente dann eben anwenden, ne? Oder müssen es sogar. Mhm. Aber der Notfallsanitäter wird ja dann dadurch schon meiner Meinung nach aktiv blockiert, weil er ja das erlernt hat, beherrscht, rechtlich gesehen nach 2a, das dann auch geben darf und es einfach nicht kann. Und sagen wir mal, jetzt ein Patient braucht wirklich ein Medikament dringend. Irgendeins, was wirklich jetzt hier mal, was schon die Situation verändern würde und wahrscheinlich den Zustand auch nicht weiter verschlimmern würde. Und er kann es nicht geben, weil das Medikament nicht drauf ist, weil es einfach nicht vorgehalten wird, aus solchen Gründen, die du genannt hast.
Ja.
Muss man überlegen, ob das nicht ein Organisationsverschulden ist.
Was ich schön finde, wir diskutieren endlich mal.
Ja.
Es hat lange gedauert.
Und ich glaube, aus dir kommt so der Ausbilder ein bisschen raus, dieses vorsichtig sein.
Ich muss auch klipp und klar sagen, ich bin absolut dafür, dass Präparate bzw. Gerätschaften, die für eben diese Maßnahmen, für die wir ausgebildet worden sind, dass die vorgehalten werden. Bin ich absolut dafür. Mir geht es darum, dass ich Beweggründe jetzt näher verstehe nach diesen ganzen Gesprächen. Ich finde es nicht gut. Und ich hatte, der war nicht bei mir im Bereich, der war in einem Nachbarbereich, das Medikament Naloxon. Und ich hätte ausrasten können. Also ich war so stinksauer, dass die RTW-Besatzung dort fast 40 Minuten auf dem NEF warten musste, bis die Naloxon da irgendwie voranbekommen haben, weil die Patientin eine Fentanyl-Überdosierung hatte durch ihre Fentanylpflaster.
Das ist ein Gegengift übrigens für die
Entschuldigung, es ist ein Gegengift für Fentanyl, also für ein Opioid. Und Naloxon ist auch im Rahmen der SAA-BPR einfach anwendbar für den Notsand. Und vor allem, es ist so das zweite Medikament nach Glucose, das spritzte und zack, da bin ich. Ja. Okay, einige Leute freuen sich nicht, wenn man sie aus ihrem Trip rausholt. Andere finden das ganz gut, weil es kann natürlich zu schwerer Ateminsuffizienz führen, bis noch weiter. Und da war ich irre sauer. Als ich das gehört habe, dachte ich, es kann doch nicht so schwer sein, so ein scheiß Medikament, Entschuldigung, Finaloxon, einfach auf dem RTW vorzuhalten. Die sich das nicht zutrauen, die Kollegen, die geben es dann einfach nicht. Fertig.
Aber es widerspricht ja jetzt so deiner ersten Aussage so ein bisschen. Ne? Jetzt wird es auf einmal wieder nicht...
Mir geht's einfach darum, dass ich die Beweggründe verstehen kann. Ach so, und das ist das Entscheidende, glaube ich, an dieser ganzen Tatsache. Ich bin nach wie vor dafür, dass alles da ist. Mhm. Aber ich kann die Beweggründe mittlerweile verstehen durch diese Gespräche.
Aber wir sind, und man nannte es ja bei 10 Jahre DBRD in der Pionierphase. Ich finde 10 Jahre für eine Pionierphase einfach schon viel zu lange. Wir sind 10 Jahre dabei, den Notfallsanitäter zu etablieren. Wir haben mittlerweile eine gesetzliche Stärke erreicht, die das sogar ermöglicht. Und ich glaube, die meiste Angst bei den ärztlichen Leitungen oder bei den Gremien, die auch diese ärztliche Leitung beraten, es ist wirklich nicht immer eine Person. Das machen viele da immer auch. Immer die Angst vor der Verantwortung ist. Um Gottes Willen, wenn da was passiert, könnte ich ja mit in den Regress geraten. Nein, der Notfallsanitäter handelt nach 2a eigenverantwortlich, muss dann aber auch leider den Kopf herhalten. Das sollte man natürlich als ärztliche Leitung verhindern, indem man eine Schulung anstrebt, indem man aber auch diese Komplikationsschulung macht. Also wenn Komplikationen entstehen, wie handle ich dann?
Ja.
Ne, und ich hatte letztens ein ganz tolles Gespräch über zum Beispiel Novamin. Haben ja ganz viele Angst vor. Und ich auch selbst habe schon allergische Reaktionen durch Novamin, also Metamizol, erleben dürfen. Ne, aber was machst du dann? Ja, die ganz normale Anaphylaxie-Spirale. Also alles was da kommt. Wenn sowas passiert, schade. Ne, dann reden ja auch einige von der Agranulocytose beispielsweise. Also ganz ehrlich, ne, durch 1 Gramm Novamin und jetzt sofort wird das nicht entstehen. Ne, also das sagen uns die Ärztinnen und Ärzte, viele Kolleginnen und Kollegen im ärztlichen, im klinischen Bereich, die sagen auch, Leute, also wenn das die einzige Argumentation ist, warum Novamin nicht in euren SAA steht, dann weiß ich aber auch nicht. Also einer von 10.000, so nach dem Motto, hat man mir letztens mal so vorgeworfen, da kann das mal passieren. Natürlich eine allergische Reaktion ist nie auszuschließen bei keinem Medikament, aber dann wisst ihr auch, was ihr macht. Ja, fand ich eine gute Aussage von dem Kollegen.
Nochmal, bevor es wirklich falsch rüberkommt. Nein, ich bin absolut dafür, dass alles vorhanden ist, dass das Vorhandensein sämtlicher Präparate und eben Gerätschaften definitiv auf den Rettungswagen gehört, wo der Notfallsanitäter seine Hauptaufgaben durchführt. Mir geht es einfach nur, und das war für mich so eklatant wichtig, die Sichtweise von ärztlichen Leitungen zu sehen und zu verstehen. Und das ist einfach der Punkt. Und was auch einfach dazu kommt, eine ärztliche Leitung ist leider in vielen Bereichen nicht zwingend eine Leitung, sondern auch diese ist nur angestellt und hat immer noch 1-2 Köpfe, in der Regel Eigenbetriebsleiter und sonst was, die jetzt nicht zwingend Medizin studiert haben oder Notärzte sind, noch über sich, die schlussendlich für sämtliche Entscheidungen ihren Willi drunter setzen. Und auch da sehe ich in einigen Bereichen echt Probleme.
Ich bin ja immer gerne für Lösungen. Jetzt haben wir genügend gemeckert. Was könnte man dahingehend vielleicht machen? Also ich bin wirklich dafür, ärztlichen Leitungen oder eben Funktionären auch Schulungen beispielsweise anzubieten. Nicht ich mache das nicht. Also da gibt es wahrscheinlich bessere Experten. Ne? Aber dass man da Kurse eben auch hat, dass man irgendwas anbietet und sagt, hey, ich berate euch. Das muss nicht mal unbedingt anwaltlich sein, aber auch so ein bisschen. Ne? Juristisch muss man da auf jeden Fall auch mit rangehen. So ein Workshop einfach für ärztliche Leitungen. Wir haben ja genügend Arbeitsgemeinschaften für Notärzte. Ne? Hier in MV, die AGMN, gibt es ja in jedem Bundesland. Ne? Und da eben den ärztlichen Leitungen und anderen eben mal anzubieten, hey Leute, so läuft es so mittlerweile. Ne? Manchen Notärzten, denen sagst du, was für ein Notarztgesetz, das haben die noch nie gehört oder zumindest die Paragraphen nicht. Ne? Die denken immer noch, dass BTM-Gabe eine rein ausschließlich ärztliche Maßnahme ist. Liegt aber daran, dass halt die Fortbildung dazu gar nicht existiert oder nicht mal ein Paper rumgeschickt wurde. Hey Freunde, seit 10 Jahren gibt es ja übrigens einen Notsand, falls ihr den noch nicht gesehen habt.
Und das meine ich eingangs mit Findungsphase. Es kommt immer wieder vor in Kliniken, wenn ich eine Übergabe mache und sage, ich habe das und das Präparat gegeben, dass ich mit großen Augen angeguckt werde, ja, und wo ist der Notarzt? Der war nicht da. Und dann wirklich nichts Böses, aber ein komplettes Unverständnis auf einmal eintritt, wie der darf Medikamente geben. Also ich glaube, selbst da ist ja schon ein Großteil gescheitert an der Kommunikation. Hey, es gibt da was Neues draußen. Seit 10 Jahren zwar schon ungefähr, aber und auch das macht mir immer so ein bisschen Sorge. Ne? Also ich glaube, irgendwas ist schiefgelaufen.
Jetzt haben wir schon ganz viel vorweggenommen für eure Diskussion, aber schreibt eure Meinung doch gerne mal ran. Entweder info@retterview.de oder übers Kontaktformular, beziehungsweise unter die Folge, dann hat man es so ein bisschen, kann man es auch ein bisschen zuordnen. Würde mich auf jeden Fall freuen, was eure Meinung dazu ist, auch als Fachkolleginnen und Kollegen. Gerne auch ärztliche Leitungen. Wir freuen uns auch da über eure Einsichten und Meinungen. Es soll wirklich kein Beef sein, aber es ist schon wichtig, euch auch euren Standpunkt einfach mal zu sehen und darzustellen. Und das werden wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen länger beobachten und vielleicht kriegen wir mal den einen oder anderen ärztlichen Leiterin, Leiter dann mal ran, um darüber zu reden.
Ich fand das gerade so schön, dass Christian und ich mal diskutiert haben und nicht immer so Friede, Freude, Eierkuchen.
Ah, obwohl ich ja schon gerne hätte, dass du ein bisschen mehr noch gegen mich geschossen hättest oder so. Nein. War ja nicht der Sinn.
War ja nicht der Sinn und wir sind ja schlussendlich so betrachtet einer Meinung.
Ja, absolut, absolut. Ne?
Nach der Pause geht es endlich um das große Thema Hitze, Notfälle, Sommer und bleibt bitte dran, bleibt gespannt. Das wird, glaube ich, nochmal sehr, sehr spannend und mit vielen Infos für euch gespickt. Bis gleich.
Ja, es ist wieder die Zeit, in der wir unseren Patienten noch mehr dran erinnern müssen, noch mehr zu trinken, gerade wenn sie dann immer draußen sind. Und auch junge Patienten, die zum Beispiel immer wieder Sport machen und das im Sommer, denen müssen wir natürlich sagen, da muss noch viel mehr getrunken werden. Ansonsten kommt es eben zum Kollaps. Wir reden von Hitzeerkrankungen. So kann man es im Allgemeinen erstmal sagen. Das heißt also, der Sonnenstich, der Hitzschlag und die Hitzeerschöpfung. Da passiert einiges im Körper. Ja? Vor allen Dingen, wenn es dann doch ein bisschen dramatischer wird, darüber wollen wir heute reden. Aber ein ganz kleiner Tipp für diejenigen, die vielleicht ein bisschen trinkfaul sind. Da haben wir natürlich wie immer was für euch. Unser Partner Holy hat ja nicht nur Energies dabei, sondern auch tolle Eistees, aber auch Hydration-Drinks, wo ihr zum Beispiel auch Vitamine immer noch zu euch nehmt. Ein bisschen Magnesium. Wir haben ja sowieso einen allgemeinen Magnesiummangel in unserer Bevölkerung. All das ist mit dabei. Ein toller Drink, den wir auf jeden Fall immer wieder empfehlen können. Erstens, weil sehr wenig Zucker drin, fast gar nichts an Zucker. Vitamine mit drin. Es kostet wirklich super wenig, auf 500 Milliliter gemessen. Und ich muss sagen, seitdem trinke ich auch wirklich viel mehr, weil es hat einen tollen Geschmack. Ihr könnt euch super viele Geschmacksrichtungen raussuchen. Ja, Probierpakete, die wurden übrigens jetzt komplett neu zusammengestellt aus den Lieblingsgeschmäckern, die so am meisten gekauft wurden. Dafür gibt es natürlich von Retterview auch einen Rabattcode. Entweder den 10% Rabatt, da gebt ihr einfach Retterview ein, oder wenn ihr einen 5-Euro-Gutschein haben wollt fürs Probierpaket, einfach Retterview 5 mit eingeben. Wir packen euch einen Link in die Shownotes oder auch auf die Webseite, profitiert davon und folgt dem Ganzen weiter, denn das Schöne ist einfach, wenn ihr da was kauft mit diesem Code, unterstützt ihr ebenfalls diesen Podcast, der für euch natürlich wie immer kostenlos ist. Mike, hattest du schon mal einen Sonnenstich?
Ja, hatte ich. Und das ist zum Glück schon etwas her, hab's aber auch erst abends gemerkt. Also ich war den ganzen Tag unterwegs bei meinem Lieblingshobby, der Schiedsrichterei. Und es waren brassige, keine Ahnung, gefühlt 80 Grad. Habe zu wenig getrunken, habe natürlich viel Sport gemacht. Und hab dann abends gemerkt, irgendwas stimmt nicht.
Ja. Viele Leute unterschätzen leider immer wieder unsere steigenden Temperaturen, die wir eben haben, sei es geschuldet durch den Klimawandel oder ähnliches. Und Leidtragende sind eben nicht nur die Flora und die Fauna, sondern eben auch der Rettungsdienst, denn wir versuchen das Ganze natürlich auszubaden, weil viele Menschen gar nicht einschätzen können, was denn so alles passiert. Nicht nur übrigens der Sonnenstich und der Sonnenbrand sind da gefährlich, ja, mit der UV-Strahlung beispielsweise, sondern wenn es dann wirklich dazu kommt, dass Regulationsmechanismen des Körpers einfach versagen. Und das solltet ihr auf jeden Fall nicht dazu kommen lassen.
Richtig. Was wir jedenfalls vorhaben, ist euch so typische Notfallbilder, typische Erkrankungen jetzt einfach in der Sommerzeit, die einfach immer wieder vorkommen, die uns im Rettungsdienst, belasten ist das falsche Wort, aber immer wieder vorkommen, nahezubringen. Was kann man tun? Wie kann man es erkennen? Und vor allem, für mich immer wichtig, wie kann man es verhindern?
Ja.
Man kann einfach proaktiv handeln.
Genau. Vorher aber vielleicht noch so ein paar Grundlagen für euch. Also unser Körper versucht ja wirklich immer die Temperatur auf so einem Level zu halten von roundabout 37 Grad Celsius. Nehmen wir es einfach bei einer Zahl. Das versucht der Körper mit gewissen Mechanismen eben immer zu regeln. Auch trotz der komischen unterschiedlichen Außentemperaturen, die wir immer wieder erleben, von heiß zu kalt, von Klimaanlage zu Außentemperatur. Ja. Na, das erlebt man ja schon alleine, wenn man aus dem Auto aussteigt, was da für eine Wand auf einem zukommt, wenn man in einem schön gekühlten Auto ist. Da wird einiges gemacht bei Tieren zum Beispiel. Ich erinnere mich an Hunden, die hecheln ja zum Beispiel.
Genau.
Da kann ja durch das ganze Fell nicht so viel Wärme abgetragen werden. Die machen das dann eben beispielsweise auch über die Zunge. Wir Menschen haben dafür andere Mechanismen. Wir hecheln ja nicht die ganze Zeit und das wird auch wahrscheinlich nicht so reichen. Wir nutzen unsere Hautoberfläche, wir nutzen Schweiß dafür, ja, um das zu verdunsten und vor allen Dingen auszunutzen, die sogenannte Verdunstungskälte dann auch zu nutzen.
Ja.
Und Schwitzen ist da wirklich ein guter Mechanismus, den man nicht irgendwie abstellen sollte. Gibt ja Menschen, die lassen sich da alles Mögliche veröden, damit sie ja nicht mehr schwitzen großartig.
Hm. Und für viele ist das, glaube ich, immer noch so ein kosmetischer Aspekt.
Ja,
auf jeden Fall. Mir ist es egal, wenn es warm ist, schwitze ich, who cares.
Genau, und dann kommen ja immer noch das mit dem Schweiß und Schweißgeruch vor allen Dingen. Da haben ja einige was, da gibt es ja auch Maßnahmen, die nicht immer unbedingt durch Schweißabstellen zu tun sind. Das kann nämlich auch gefährlich sein. Und ich sehe es gerne immer wieder, dass Menschen zum Beispiel auch anfangen, sich da eisgekühlte Päckchen auf die ganze Haut zu packen. Das ist übrigens auch nicht richtig. Ja, also gerade wenn man da so ein Eispäckchen da irgendwo draufpackt, auch, keine Ahnung, auf Arme, Beine, die übrigens im Sommer immer ein bisschen freier sein sollten, verhindert ihr, dass die Poren sich tatsächlich noch öffnen können und Schweiß produzieren können. Weswegen eisgekühlte, jetzt bin ich schon eigentlich bei der Lösung hier, eisgekühlte Sachen eben drin sind. Aber so ein kleiner Abstract, den kann man durchaus mal mit reinbringen. Ne? Deswegen, also ganz wichtig ist, im Sommer immer dafür zu sorgen, dass diese Temperaturregulation des Körpers gewährleistet ist. Ja.
Genau. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem, was mir schon widerfahren ist. Also stellt euch mal vor, ich bin den ganzen Tag draußen gewesen, wolkenloser Himmel, Hochsommer, irre warm. Ich habe Sport gemacht, viel Sport, habe natürlich viel geschwitzt und alles. Und abends auf der Couch im Bett merke ich irgendwann, uff, irgendwas stimmt nicht. Also ich habe massive Kopfschmerzen bekommen. Mir war elendig übel. Ich habe wirklich, sorry für die Bilder, schwallartig erbrochen.
Lecker.
Lecker. Und hatte irgendwann auch echt Nackenschmerzen. Mhm. So Hinterkopf, Nackenschmerzen. Und ja, ich mache das beruflich. Aber ich habe erst mal kurz überlegt, was stimmt gerade nicht mit mir?
Ja.
Und das sind typische Symptome. Und vor allem diese zeitverzögerten Symptome eines Sonnenstichs. Und ich habe einfach wirklich alles erfüllt, was dazu passt. Denn ich war einfach lange in der Sonne. Die Sonne hat mir den ganzen Tag auf den Kopf gebraten. Und fand das erstmal nicht dramatisch. Also ich habe zwar wahrscheinlich zu wenig getrunken, aber trotzdem dachte ich, das hat gereicht. Und irgendwann ging es dann abends los. Und die Ursache ist eigentlich relativ leicht erklärt. Also einfach durch diese ständige Einstrahlung auf den Kopf kann es eben zu einer Reizung der Hirnhäuten kommen. Und die Hirnhäute, wenn die gereizt sind, machen die eben entsprechende, von mir schon genannte, beschriebene Probleme. Das beginnt wirklich bei Kopfschmerzen, Schwindelübelkeit, Erbrechen. Das kann in einem Meningismus, also einer Nackensteifigkeit enden. Das war es bei mir zum Glück nicht ganz ausgeprägt, aber ich hatte schon Schmerzen. So Initialzeichen sind wirklich immer so ein heißer, irre, hochroter Kopf. Mhm. Und dann machen auch viele, ich sag mal vorsichtig, den Fehler, gerade wenn man der Rettungsdienst hinzugezogen wird, und messen erstmal die Temperatur im Ohr. Ja. Davon habe ich erschreckend wenig gewonnen, weil ich habe schon Messergebnisse von jenseits der 40 Grad erlebt, weit über 40, die mit dem Leben so nicht mehr vereinbar wären. Weshalb man da zum Beispiel wirklich auch gucken sollte, dass man die Körpertemperatur, wenn man sie messen muss, möchte, vielleicht woanders misst.
Richtig. Je länger man sich in der Sonne aufhält und in der Hitze vor allen Dingen, desto mehr steigt auch die Körpertemperatur an. Dazu hat uns der Status 8 nämlich auch ein ganz tolles Diagramm mal geschickt. Das packe ich euch gerne nochmal auf die Webseite reimer.de auf die Folge. Da sieht man mal so, je mehr Minuten man da drin ist und so weiter, wie weit die Körpertemperatur hier hingegen ansteigen kann. Viele berichten da auch, wenn sie eben so einen Sonnenstich haben, davon, dass sie auch merken, wie heiß der Kopf ist eigentlich und wie kalt der Körper. Also sie berichten dann wirklich nur, dass der Kopf eben warm wird. Und gerade wenn die Hirnhäute dann gereizt werden, das ist nämlich so der zweite Aspekt, ne? Kopf heiß, dann geht es ja richtig los, auch in Kreislaufschwächen, in Kreislaufzusammenbruch. Also du hast dich schon übergeben, das ist schon so ein Zeichen, das sollte man erst nicht überprüfen lassen. Warst du beim Arzt oder hast du es eher zu Hause therapiert?
War ich nicht. Da habe ich noch gute Freunde gehabt. Nein, die habe ich immer noch, so meine ich das gar nicht.
Danach war vorbei.
Die in der Nähe gewohnt haben und die netterweise auch in der Medizin tätig sind. Ja. Doch, warte mal, so betrachtet, ich habe mich ärztlich vorgestellt.
Okay, ja, okay.
Hausbesuch quasi.
Ja, das ist auch in Ordnung.
Dafür, ja, oder?
Habe ich meine Nachbarin auch, die ist auch Hausärztin. Das darf man durchaus mal ausnutzen. Ja. Wir helfen uns gegenseitig immer.
Und was bei einem Sonnenstich zu tun ist, das ist sogar relativ entspannt und einfach. Auch für den Rettungsdienst. Ach, ich liebe, also heute ist ja irgendwie was los.
Super hier. Einsatz, Jungs. Ne?
Ja,
mit dem Martinhorn hier direkt.
Einfach abgesprochen. Und logisch, ne? Gerade wenn man die Exposition hat und einfach merkt, jo, das könnte ein Sonnenstich sein, das passt alles. Kühle Umgebung. Mhm. Das kann jeder. Dafür bedarf es den Rettungsdienst nicht. Einfach eine kühle Umgebung, schattig, ne? Gerade wenn man draußen ist, einfach in den Schatten hinsetzen lassen, Oberkörper immer erhöht, gerade einfach um die Atmung sowieso zu erleichtern. Und je nachdem, wie der Zustand des Patienten ist. Also ist er vielleicht eingetrübt, ist er Richtung Bewusstlosigkeit oder gibt es andere Probleme, kann man im Rettungsdienst oder sollte man sowieso einfach die standardisierten Algorithmen mal durchgehen, ne? Zum Beispiel das ABCDE-Schema. Fällt irgendwas auf? In der Regel ist es wirklich, dass man den Kreislauf beobachten muss, dass man die Vigilanz, also das Bewusstsein des Patienten beobachten muss und dementsprechend eben handeln sollte. Und gerade, so wie Christian das sagte, wenn jetzt gewisse Symptome, ein massives Erbrechen oder eben auch ein Meningismus, also diese Nackensteifigkeit so schon ausgeprägt sind, ist es auch unabdingbar, sich einmal ärztlich vorzustellen in der Notaufnahme.
Ja. Genau, man kann gegebenenfalls auch lauwarme Getränke reichen, also nicht zu allzu gekühlt, die müssen nicht immer unbedingt mit Eis und sowas sein, das ist auch nicht gut für den Kreislauf übrigens, weil der auch nicht mehr so richtig weiß, was er macht. Wir reizen nämlich auch durch so ein massiv gekühltes Getränk gerne mal den Vagusnerv und dementsprechend kann es dann auch so kommen, dass wir plötzlich einen Blutdruckabfall haben, dass wir einen Herzfrequenzabfall haben, also bitte auch da nicht gleich mit den großen Schlucken kalten Wasser draufhauen, sondern dann möglichst was lauwarmes geben, was halt nicht so zu warm ist. Also sollte jetzt auch nicht gerade aus dem Strandsand kommen.
Witzig, dass du gerade Strandsand sagst. Und genau das ist einer der Gründe, warum ich nicht mehr so richtig als Rettungsschwimmer arbeiten kann, weil ich den ganzen Tag nämlich da langlaufen würde und den Eltern erzählen würde, sag mal, weiß nicht, wollt ihr eure Kinder nicht behalten? Entschuldigung, wenn ich gerade so rigoros bin. Aber ich sehe irre viele kleine Kinder, die am Strand rumlaufen, pralle Sonne, ohne Mütze, ohne Sonnenschutz, ohne alles. Gerade diese massive Einstrahlung auf dem Kopf sind bei kleinen Kindern irre gefährlich.
12 Uhr bis 14 Uhr auch noch immer in der Sonne.
Und da wird einfach null drauf geachtet. Und ja, es passiert manchmal oft auch nichts. Ganz ohne Frage. Und haben wir schon immer so gemacht. Aber man muss es doch nicht ausreizen.
Haben wir schon immer so gemacht.
Und warum ich das nicht machen könnte? Weil ich den ganzen Tag am Strand rumrennen würde und irgendwelche Eltern oder wer auch immer belehren wollen würde. Auch wenn es mich vielleicht primär gar nichts angeht. Sondern erst, wenn die Katze im Brunnen gefallen ist.
Ja.
Aber das ist so leider ein Grund, warum ich das nicht könnte, weil ich dann einfach immer denke, mach doch einfach. Also gerade Kinder, gerade ältere Personen, die da manchmal auch nicht so drauf achten, gerade die Pflegebedürftigen, die dann, habe ich auch schon leider immer wieder mal gesehen, so in die Sonne gestellt werden und aufgrund von einer Immobilität rollstuhlgebunden sind und sich da gar nicht wegbewegen können.
Ja. Wenn man einen Tick weitergeht vom Sonnenstich noch weiter, ne? Also auch durch Sonnenstich kann übrigens auch Meningitis entstehen, ne? Hirnhautentzündung, Hirnhautreizung, nachher geht's in die Entzündung hinein, auch ein Hirnödem, also eine Ansammlung an Flüssigkeit und ähnliches oder beziehungsweise Aufquellen des Gehirns, das Hypertrophieren des Gehirns kann eine Folge sein, weswegen eben auch ein Sonnenstich nicht immer einfach so lapidar gehalten werden soll. Also wirklich beobachten weiterhin. Deswegen ist es auch angegeben, wenn ihr zu so einem Patienten beispielsweise gerufen werdet im Rettungsdienst, dort doch vorzuschlagen, wenn so eine Symptome wie Mike sie hatte, ne, Erbrechen mit dazukommt, wenn Kopf- und Nackensteifigkeit mit drin ist, das einem Arzt mal vorzustellen, mal zu gucken, wie die Blutwerte sind. Auch da hingegen, wir haben auch in letzter Zeit einige Meningitis-Fälle wieder gehabt im Rettungsdienst, wo wir dachten, na toll, jetzt können wir uns nochmal wieder
Antibiotika reinhauen.
Deswegen auch hier an die Kolleginnen und Kollegen draußen, wenn sowas auftritt, setzt euch bitte schon mal irgendwie Schutzmaßnahmen ein, also Maske aufsetzen und ähnliches. Wäre gar nicht so schlecht, wenn man solche Symptome hat, und fragt die ruhig öfter jetzt auch im Sommer ab.
Richtig. Und erste Hilfe kann einfach sein. Denkt einfach an Sonnenhut, gerade wenn die Sonne so in der Mittagszeit von oben runterprasselt, und das gerade bei Kindern sowieso, bei Älteren, aber auch an euch selbst. Das ist gar nicht dramatisch. Vor allem, wenn ihr in der Sonne liegt, sitzt, wie auch immer, Gartenarbeit und so weiter treibt, da können noch ganz andere Hitzenotfälle auftreten, ohne Frage. Aber so ein Sonnenhut ist, ehrlich, kann man sich einen stylischen aussuchen und hilft.
Genau, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, dann kommen wir in die Hitzeerschöpfung, Mike, oder? Also dann.
Ja, bedingt durch das, was Christian gerade macht, zu wenig Flüssigkeitszufuhr, also nein, er hat gerade getrunken, also zu wenig Flüssigkeitszufuhr, Hitze, und daraus resultierend eben einfach übermäßiges Schwitzen, was der Körper einfach macht, um eben seine Körpertemperatur zu regulieren. Und irgendwann ist einfach nicht mehr genug Volumen da.
Denn Volumen brauchen wir einfach zum Wärmetransport. Da kommen wir nämlich gerade mal so in die Wärmeregulation rein des Körpers. Eine ganz spannende Angelegenheit, weil nicht nur das Schwitzen ist eben da, unser Körper transportiert das Blut ja gerade zum Schwitzen eben in die Extremitäten. Das sind bei uns Arme und Beine, aber auch in andere Regionen des ganzen Körpers. Und wenn ihr natürlich Leute seid, die sagen, ach, kurze Hosen sind zumindest nichts für mich, dann würde ich doch lieber empfehlen, wenigstens lockere Hosen zu nehmen. Nicht gleich die Röhrenjeans, nicht, wie heißen sie denn, die Skinny Jeans oder sowas ähnliches.
Ich kenne mich da nicht aus.
Ich auch nicht, bin da kein Modeberater. Und ich habe Jeremy's Next Topmodel geguckt. Hallo, also wirklich. Zusammen mit der Berufsfeuerwehr. Also das möchte ich kurz mal erwähnen. Das war sehr, sehr spannend und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, da auch mal über Kleidung zu reden. Nein, ich fand's gut.
Wow.
Aber auf jeden Fall diese Konvektion. So nennt man nämlich auch diese Wärmeströmung, die im Körper passiert, die sollte man auf jeden Fall mit fördern und dafür sorgen, dass genügend Fläche da ist, um Wärme abzutransportieren.
Ne? Und diese Hauptursache haben wir gerade genannt. Also man trinkt zu wenig im Sommer. Das kommt immer wieder vor. Das kommt in allen Altersgruppen vor. Aber es kann einfach irgendwann dazu führen, dass eben aufgrund von Schwitzen, also einfach Flüssigkeitsabschuss durch die Wärmeregulation, irgendwann das Wasser fehlt und vor allem dahingehend auch die Elektrolyte. Das Ganze nennt man eine Kombination, denn einfach eine Dehydratation. Das heißt, wir haben so einen Elektrolytmangel. Und Elektrolyte können zum Beispiel sein Magnesium, Calcium, Kalium, die dazugehören, die jeder für sich eine ganz spezifische Rolle in unserem Körper haben und worauf man echt dringend achten sollte, dass die einfach wirklich immer da sind.
Das Problem ist nämlich, unser Schweiß besteht ja aus Salz zum Beispiel ganz viel. Ne? Ist ja, ihr kennt das ja, wenn man Schweiß ableckt, ne? Schmeckt salzig. Und je mehr wir verlieren an Elektrolyten, desto salzarmer wird unser Schweiß auch. Was macht Salz? Ihr kennt das vom Nudeln kochen, mal so ein ganz kleiner Vergleich, simpel gemacht. Wenn ihr ein Thermometer habt, steckt das mal ruhig in so einen kochenden Topf rein mit Wasser und dann einfach noch daneben so ein kleines Experiment mit Salzwasser. Ja, wann fängt das Wasser an zu sieden, also zu kochen. Ja, das werdet ihr beim Salzwasser erleben. Das braucht deutlich länger, kann also auch mehr Wärme aufnehmen, hat also eine höhere Wärmekapazität und Wasser ist schon sehr warm, also sehr, sehr wärmekapazitätsaffin, nennt man das so. Hat eine hohe Wärmekapazität von 4,1, frag mich nicht. Das ist natürlich doof, weil dadurch verdunstet euer Schweiß viel schneller, wenn Salz fehlt, was dazu führt, dass ihr keinen guten Wärmeabtransport habt. Und Elektrolyte brauchen wir natürlich auch in unserem Körper, um gewisse Prozesse zu machen. pH-Wertverschiebung, davon reden wir dann auch irgendwann. Ne? Und wenn gerade das verschiebt, dann kommt es irgendwann auch zu Organversagen, dann wird es auch lebensgefährlich. Wir können es nicht oft genug sagen, Flüssigkeitszufuhr auf jeden Fall mehr. Wenn ihr sportlich aktiv seid, dann redet man nicht mehr nur von diesen typischen 2 bis 3 Litern pro Tag, sondern da reden wir schon von 4 bis 5 Litern, wenn ihr wirklich aktiv Sport betreibt in der Hitze. Natürlich sind immer ausgenommen die Menschen, die von ihrem Arzt etwas anderes verschrieben bekommen haben, sei es Nierenerkrankte oder Menschen, die beispielsweise Wassertabletten und ähnliches nehmen sollen, nicht Wassertabletten, sondern die eine Herzinsuffizienz haben. Da muss man ja immer auf seinen Wasserhaushalt auch ein bisschen achten, dass es nicht zu viel wird, dass man nicht die Vorlast zu sehr stärkt, beispielsweise, ne? Beziehungsweise bei Nieren, da muss man wirklich aufpassen. Und natürlich Risikogruppen sind auch Menschen, die eine Wassertablette eben nehmen. Auch da kann ein erhöhtes Ausscheiden von Wasser eben dazu führen, dass man schnell so eine Elektrolytverschiebung eben bekommen.
Es ist eigentlich relativ einfach, auch da die erste Hilfe zu leisten. Von daher schaut einfach, dass der Patient wach bleibt, bietet ihm zu trinken an und das bitte, wenn es geht, ausschließlich in einer sitzenden Position. Es wird zwar immer empfohlen, gerade wenn die so ein bisschen schockig wären, die Patienten, also niedrigen Blutdruck, schnelle Herzfrequenz haben, dass man die durchaus in eine Schocklage bringt, dass die Schocklage hier absolut angebracht ist, steht außer Frage. Aber das Trinken in eine liegende Position ist einfach eine ordentliche Aspirationsgefahr. Mhm. Von daher schaut, sofern das alles möglich ist, dass sie sich so ein bisschen aufrichten und dann trinken. Und Flüssigkeit ist wirklich das, was hilft. Denn das wären auch bei einer ausgeprägten Hitzeerschöpfung die Maßnahmen, die wir im Rettungsdienst ergreifen.
Ich erlebe es immer wieder, dass Angehörige sagen, ja, ich kann meiner Mutti nicht so viel zu trinken geben, weil sie eben nierenkrank ist, weil sie eben herzkrank ist und so weiter. Aber generell mache ich oder machen wir bestimmt auch ganz viel die Erfahrung im Rettungsdienst, dass ältere Menschen mit fehlendem Durstgefühl sowieso viel zu wenig trinken, bevor wir in eine Grenze kommen, die wirklich nierenschädigend und damit auch lebensgefährlich ist, kommen. Dauert es wirklich? Also gehen Sie davon aus oder geht davon aus, dass jetzt rede ich schon fast wie mit Angehörigen, gehen Sie davon aus, dass Ihre Eltern weniger trinken, als sie eigentlich angeben. Ne? Wenn die sagen, viel ist das für uns vielleicht eine kleine Wasserflasche, 500 Milliliter oder sowas, das ist gar nichts.
Ne? Das erlebe ich oft. Ne? Ja, also gerade wirklich bei den älteren Personen, denke ich, Mensch, wie viel haben sie getrunken? Auch richtig viel, schon diese 2 Gläser hier. Ja. Denke ich, krass, wenn das für die viel ist und wir reden hier von nicht mal einem halben Liter. Ich so, ja, und der Einsatz ist irgendwann spät abends. Ne? Also,
Das ist auch immer so schade. Ich sehe auch viele Rettungsdienste plötzlich schon zur Nadel greifen. Du hast eine Patientin, einen Patienten, die sind da und die sind wach und können eigentlich auch was trinken. Da muss man die das ein bisschen schmackhaft machen und einfach sagen, wir fangen schon mal mit der oralen Gabe an, bevor wir stechen. Die soll natürlich trotzdem nach einer Infusion bekommen. Wenn man dann schon zum Notfall kommt, dann sollte das auch ein bisschen beschleunigt werden. Aber denk bitte auch immer an die orale Gabe. Ganz häufig, so die einfachsten kleinen Sachen, das darf der Rettungsdienst auch mal ein bisschen anleiten. Das muss jetzt, wie gesagt, nicht immer nur Wasser sein, ein bisschen Geschmäckle rein, ne? Kann auch ein kleiner Tee sein. Gut, für Tee machen, haben wir jetzt keine Zeit, aber Wasser auf jeden Fall. Nee. Ja. Weiß ja nicht, was man auf dem Land so macht. Macht ja, ja, erstmal so eine Teekanne fertig, setzt euch hier, genau, in den Kreis.
Genau, noch ein Armbrot anrichten.
Wird noch ein bisschen Gebäck gemacht und ja, schön, schön. Ja, so auf dem Land, da muss man schon arbeiten können, du.
Ja, stimmt.
Nee, so. Aber wir erleben es, wie gesagt, ganz häufig, trinken wenig. Auch bei jungen, jugendlichen Menschen, na, um Gottes Willen, da ist ja jedes Getränk schon viel zu viel Kalorien. Daran denke ich manchmal, hat letztens ein Mädel auch gehabt, leider war es wieder ein Mädel, aber auch schon Jungs gehabt, die gesagt haben, ja, nee, also sie würden jetzt so ungern was trinken, weil das sind ja wieder Kalorien und dann bläht der Bauch so auf und dann sieht man so auch, also bitte, die Gesundheit sollte niemals irgendwie dem Aussehen oder was auch immer vorgehen und das alles andere ist auch so Bodyshaming, finde ich totaler Quatsch. Also Leute, ja, bitte achtet drauf, das ist das Einfachste, was ihr machen könnt, trinken, trinken, trinken und wenn ihr was mit Geschmack braucht, ja, dann nehmt ihr halt einen Holi, dann nehmt ihr halt einen Eistee, was auch immer. Ne, aber versucht euch irgendwie das Trinken ja schön zu machen.
Irgendwann kommt es ja dazu, dass keine Flüssigkeit mehr da ist zum Ausschwitzen. Dass der Wärmeregulation nicht mehr funktioniert. Das heißt also, bei einer starken Wärmezufuhr eben von außen und gleichzeitigen Versagen der Wärmeabgabe, zum Beispiel einfach der fehlenden Schweißproduktion, wird es zwangsläufig irgendwann denn wirklich zum mit gefährlichsten Hitzenotfall kommen, dem Hitzschlag. Ja. Und hat man einen Hitzschlag, haben wir wirklich Probleme. Ne? Also es wird begünstigt durch einige Faktoren, eine hohe Luftfeuchtigkeit und körperliche Aktivität. Habe ich viel erlebt hier in Rostock bei dem großen Marathonlauf, weil wir hatten auch mal wirklich sehr warme Läufe, sehr, sehr warme Tage, das sind wir unterwegs schon aufsammeln mussten, so ungefähr. Deswegen Sport, nein, Quatsch, bitte macht Sport, das ist gut. Aber eben aufpassen mit den Temperaturen. Und dann misst man, dann kann man ja verschiedene Orte, man kann in der Achse messen, man kann rektal messen, so wie man es eigentlich bei kleinen Kindern macht, das kann man auch bei Erwachsenen machen. Und man hat da wirklich Körpertemperaturen, die mal spontan über 40 Grad zeigen, ja, ohne dass man eigentlich in dem Sinne einen Effekt hat. Und das ist ja schon sehr bedrohlich. Kommt es dazu, hat man wirklich ein Problem, weil das Ganze, zu den Symptomen komme ich gleich nochmal, kann wirklich bis zu massiven Funktionsstörungen sämtlicher Organbereiche, also des zentralen Nervensystems, Gehirn, Nerven und so weiter, des Herz-Kreislauf-Systems, der Atmung, der Leber, der Nieren, das kann alles versagen, das kann bis zum Multiorganversagen führen. Schlussendlich, ganz salopp formuliert, das kann bis zum Tod führen. Symptome, die unterscheiden sich oft gar nicht mal so großartig von den anderen Hitzenotfällen. Wenn aber die Körpertemperatur wirklich deutlich über 40 ist, muss man schon mal Alarmzeichen haben. Heiße, trockene Haut, das heißt die Haut oder generell der Körper ist nicht mehr in der Lage, Schweiß zu bilden. Kopfschmerzen, Übelkeit und auch da wieder die Schocksymptomatik bis hin natürlich zu Bewusstseinseintrübungen. Und das muss behandelt werden, das muss rettungsdienstlich und vor allem klinisch behandelt werden und überwacht werden.
Genau. Zu sehen ist es natürlich wieder rettungsdienstlich, auch mit noch schlimmeren Sachen, wie zum Beispiel ein Krampfanfall, der durchaus entstehen kann. Wir sind hier, wie gesagt, über 40 Grad. Wir sind bei Menschen, die somnolent werden, also die schläfrig werden, vielleicht sogar nicht mehr ansprechbar sind, bewusstlos auch werden können. Na, Übelkeit ist sowieso immer dabei. Die sind apathisch, gucken nur noch in der Gegend rum. Na, wir reden hier auch von einer Vasodilatation, die mittlerweile zu Flüssigkeitsverlusten führt, übrigens auch über die Haut. Also da kann einiges mit dazukommen. Wir sind in der Hypovolemie mit drinne. Das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall sehr, sehr schnell handeln. Da heißt es dann wirklich auch einladen in ein kühles Milieu und sofort Volumentherapie anstreben. Um dort schnellstmöglich eben was zu machen, bevor es eben zum sogenannten MODS, also dem Multiple Organ Dysfunction Syndrom kommt, also dem MODS auch genannt, also ein Multiorganversagen, wovon wir schon die ganze Zeit reden. Das ist nämlich die größte Gefahr, vor der man auch wirklich Angst hat. Ne? Und gerade vorbelastete Menschen sind davon wirklich sehr schnell betroffen. Mike sagt es schon, wenn man dann eher durch den Sport so einen Überanstrengungshitzschlag bekommt, der kann übrigens auch bei jedem Wetter passieren, aber im Sommer eben vermehrt, dann sollte man da auf jeden Fall auch mal handeln und was machen.
Ich freue mich gerade, dass ich auch endlich mal fragen kann, Chris, was ist eine Vasodilatation?
Ah, schön. Vasodilatation ist eine Erweiterung der Gefäße. Ja, dilatieren heißt immer auseinandergehen, erweitern. Ja, erweitern, genau. Und Vaso ist einfach die Gefäße.
Genau. Das Wort, das was ist das Gegenteil davon?
Vasokonstriktion, konstringieren. Ja. Ich freue mich, dass ich ein bisschen Latein hatte früher.
Ich habe mich gerade gefreut, dass ich auch endlich mal was machen konnte.
Ja. Das fand ich super. Sagt er hier einfach was und dann geht ja gar nicht. Mein Gott, das ist aber auch wieder fachlich heute. Ich finde es aber auch mal gut, nur dass man da war.
Ja, und das ist ja auch genau das, wo es wieder hingehen soll.
Ab welcher Temperatur denaturieren Proteine? Jetzt überlegt mal vielleicht ganz kurz selbst. Es gab
42,6 Grad.
Ja, so roundabout, genau. Ja, genau.
Also man sagt, Pflegeausbildung.
Allgemein so ab 42 Grad wird es gefährlich. Und wir bestehen aus vielen Proteinen. Proteine sind ja für uns wirklich maßgeblich im Körper verantwortlich. Für Energieverteilung, für allgemein, für viele Prozesse, die in unserem Körper passieren, sind proteinbasiert. Wenn die denaturieren, denaturieren ist das, was passiert, wenn ihr ein Ei in kochendes Wasser packt.
Ne? Und es ganz, ich formuliere es mal einfacher, Puff macht. Und das passiert mit den Eiweißen. Ja. Und wenn die im Körper Puff machen,
nicht mehr
ist
gut.
Das nicht gut.
Ja, ne? Also sie werden auch fest. Sie sind ja auch nicht mehr flüssig beispielsweise. Und das ist das Denaturieren, was ihr in eurem Körper dann quasi in mikroskopisch kleiner, aber gefährlicher Auswirkungen eben erleben würdet. Dazu solltet ihr es bitte, bitte, bitte nicht kommen lassen.
Auch da ist erste Hilfe natürlich das, was man kennt. Kühler Ort, wachhalten, bei Bewusstlosigkeit natürlich die stabile Seitenlage. Also alles, was ihr kennt aus dem Erste-Hilfe-Kurs, kann man auch hier anwenden. Mhm. Was gut ist, so ein vorsichtiges Kühlen. Bitte nicht und niemals, und das auch nicht bei Verbrennungen, niemals ein Eispack oder so einfach auf die Leute legen. Das kann echt gefährlich sein, das ist auch nicht gut. Sondern fangt mit lauwarmen Dingen an. Ein lauwarmes Handtuch, ein lauwarmes Wasser irgendwie getränkt, sonst was dergleichen. Damit kann man ganz vorsichtig beginnen, um den Patienten gerade die Körpertemperatur wieder so ein bisschen runterzuholen.
Ja,
und wirklich, wenn ihr euch sicher seid, dass es ein Hitzschlag ist, was einfach, wo gewisse Zeichen einfach für sprechen, Bewusstseinsgeschichten, Hirndruckzeichen, also Übelkeit, Erbrechen, Pupillenstörungen, zum Beispiel eine massive Erweiterung der Pupillen, bitte den Rettungsdienst rufen.
Ja.
Und ansonsten treten Symptome eigentlich so wie in der klassischen ersten Hilfe auf. Bewusstlosigkeit mit Atmung, stabile Seitenlage. Wenn es einen Atemstillstand kommt, dann eine Reanimation durchführen.
Ja, wenn Sie sich wieder beschweren, dass wir hier so hin und her springen, aber beim Hirndruckzeichen, ein ganz wichtiges, was manche Retter auch gern verwirrt, der Cushing-Reflex. Wir reden immer von, dass der Blutdruck runtergeht und plötzlich geht er auf einmal hoch.
Ja.
Und die Kollegen stellen, Alter, warum geht der jetzt hoch? Ne? Das ist genau dieser Reflex, der bei Hirndruck eben entstehen kann auf einmal. Wenn das ist, wisst ihr ganz genau, jetzt ist wirklich höchste Eisenbahn. Da solltet ihr über ein Load and Go auf jeden Fall nachdenken.
Richtig.
Da muss schnell gehandelt werden, und zwar in der Klinik. Ja, Pupillenerweiterung beispielsweise auch, kommt mit dazu. Also alles Zeichen eines Hirndrucks. Was ich gerne mache, übrigens in Sanitätsdiensten, die sind übrigens auch sehr hitzschlaggefährdet. Ne? Immer wieder muss ich irgendeinen Kollegen leider auch immer wieder behandeln wegen Hitzeerschöpfung oder Sonnenstich, ne, packe ich mir immer in den Nacken, und zwar einfach ein nasses, lauwarmes, manchmal auch ein bisschen kaltes Tuch. Ganz am Anfang des Dienstes, das wird ab und zu einfach mal erneuert, kann ich jedem empfehlen, einfach, oder ein kleines Handtuch, einfach umwickeln, komplett einfeuchten, reinmachen. Egal, ob euer T-Shirt dadurch ein bisschen nass wird, meine Güte, es geht um eure Gesundheit, und ihr arbeitet dann teilweise in den Zelten draußen, in den Sanitätsdiensten, die kommen ja jetzt alle im Sommer wieder, Festivals, ja, die Kieler-Woche, Hanses-Hell, Warnemünder-Woche, wie sie alle heißen, die ganzen Volksfeste, Oktoberfest, gut, da wird es ja nicht mehr so warm sein, aber das kann alles super helfen, und finde ich klasse, wenn man das mal macht, und wenn ihr euch irgendwo mal zur Pause hinsetzt, dann nehmt euch noch ein, zwei Umschläge und packt sie euch auf eure Handgelenke zum Beispiel auch.
Ja.
Das ist auch immer ganz nett, um einfach selbst abzukühlen. Auch wenn ihr euch nicht erhitzt fühlt, macht's einfach. Euer Körper wird's euch danken.
Falls ihr euch jetzt fragt, Mensch, habe ich so alles noch nicht erlebt? Hitzeschlag oder Hitzschlag, Sonnenstich und so weiter. Ich möchte mal ganz kurz, es ist schon ein paar Jahre her, 2003 wurde mal gibt's eine Statistik über Hitzetote. Das war in Europa, und 2003 war ja eine riesen Hitzewelle. Und da gab es in Frankreich, sage und schreibe, 15.000 Hitzetote nur in diesem Jahr. Und in Deutschland, also hier bei uns, 7.000 Hitzetote nur in einem Jahr. Das ist enorm viel. Und ja, vieles ist manchmal einfach unvorhersehbar. Aber ich will auch immer sagen, vieles ist vermeidbar, gerade bei diesen Dingen.
Ja, nun ist 2003 natürlich schon sehr weit weg, aber man redet heutzutage, also Stand 2023, davon, dass wir über 70.000 Hitzeunfälle, nicht Sterbefälle, aber Hitzeunfälle, so in Deutschland immer wieder haben. Ne? Notfälle vor allen Dingen auch.
Ja.
Also das ist gar nicht so wenig, ne? wenn man das mal eben betrachtet. Und was ich immer schön finde, und wenn ihr so eine Statistik-Menschen seid, gebt einfach immer mal Statista oder ähnliches ein. Die packen da wirklich super viele Sachen rein bezüglich aller möglichen Sachen, die eben gemessen, die erfasst werden. Da kann man auch mal gucken, wie zum Beispiel eine hitzebedingte Übersterblichkeit ist. Die ist nämlich auch massiv gestiegen. Also wenn man mal jetzt noch von 2000 3 raufguckt, wo ja gerade erstmal so diese hitzebedingten Todesfälle großartig gemessen wurden, ist das hochgegangen auf eine sehr hohe Anzahl. Man merkt langsam, dass seit 2000 und ja, wenn ich mal gucke, 2015 wir einen exponentiellen Anstieg eben um mehr als 50% haben. Das ist viel, finde ich.
Also das ist sehr viel. Kann da ja die Ursachen beginnen beim Klimawandel suchen, dass einfach normalerweise unsere Sommer immer heißer werden, generell die Hitzeperioden immer länger werden und sich auch der Mensch darauf einstellen muss.
Ja. Gut, jetzt haben wir aber, glaube ich, genug gemeckert und gesagt, ihr sollt aufpassen, ich glaube, ihr habt es kapiert, oder? ja. Wenn euch noch was eingefallen ist, was wir dahingehend auch hätten erzählen sollen, schreibt es uns einfach, können wir ja mal mit reinnehmen. Oder schreibt es unten in die Kommentare rein, finde ich auch gut. Was ist eure Erfahrung dazu gewesen? Dafür gibt es diese coole Kommentarfunktion, weil wir haben ja auch immer so ein bisschen zeitliche Begrenzung im Podcast. Freuen uns aber natürlich auch über die Hundespaziergänge, die wahrscheinlich jetzt wieder 10 Minuten länger in der Hitze wegen uns spaziert sind. Das ist aber gar nicht so schlecht. Ja, unseretwegen. Einfach, weil wir länger gequatscht haben.
Nicht wegen uns.
Ja. Sterbefälle gleich angestiegen durch Retterview. Oh mein Gott.
Aber ich glaube, wir können auch einfach mal so eine 24-Stunden-Folge aufnehmen.
Mach doch keine Vorschläge, die du nicht noch nicht halten kannst. Du weißt doch gar nicht, was es für Auswirkungen hat.
Oh Gott. Ja. Und wir machen einfach mal so Live-Podcast. Wir sitzen einfach 24 Stunden hier im Studio.
Oh, das hätte schon was, ja.
Glaube ich auch.
Oh, ich glaube, sowas werden wir noch mal irgendwann machen. Sowas habe ich früher mal gemacht.
Oh Gott.
Das gab es früher, war mal so Trend live, 24 Stunden, 48 Stunden, um Gottes Willen.
Mit Anrufen und einfach, das stelle ich mir lustig vor.
Ja, aber und spannend. Es kann übrigens auch irgendwann gefährlich sein, wenn man 24, 48 Stunden wach ist, wenn es dann irgendwann zu Halluzinationen und alles Mögliche kommt. Und
können die Aussagen seltsam werden.
Psychischen Problemen, die man dann auch erfahren kann.
Das Banner einfügen quasi, ab jetzt wird keine Gewährleistung für die Aussagen übernommen. Absolut.
Ja, ich will auch niemanden dazu verführen, weißt du, das irgendwie mal zu machen. Nachher heißt es, das haben die von Retterview haben das gesagt, die machen das irgendwann. Aber scheint es ja nicht so gefährlich zu sein, also bitte.
Nein. So, jetzt war noch ein bisschen hier komischer Talk. Ihr Lieben, es wird eine tolle Zukunft werden. Ich freue mich riesig, der Chris freut sich riesig. Hier wird etwas Geniales, was absolut Geiles aufgebaut. Und ihr dürft weiter gespannt sein. Und vor allem, was neben dem Podcast hier einfach noch weiter entsteht. Total Bock drauf.
Auf jeden Fall. Bleibt weiter dran. Wir werden euch über den aktuellen Stand der Bauarbeiten in unserem Studio auf den Laufenden halten. Wir kriegen nächste Woche auch noch Besuch von einem Kollegen, der uns da auch nochmal 1-2 Sachen zeigt, bringt, erklärt und so. Da werden wir natürlich auch 1-2 Sachen filmen und schauen wir einfach mal rein. Ihr habt ihn schon gesehen, denn er war bei mir zumindest in meinem Reel, in meinem Live mit drin, der René. No? Zum Beispiel. Aber wie gesagt, mehr wollen wir gar nicht spoilern. Wir freuen uns auf nächste Woche, nächste Folge. Mike, es war wieder schön, dich dabei zu haben.
Ja, kann ich nur zurückgeben.
Genau. Und passt auf euch auf in der Hitze.
Ne? Eine Woche.
Trink genug.
Und wir hören uns.
Bis dann. Ciao.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.